ich würde ganz gern vielleicht einsteigen mit etwas, was dazugehört, glaube ich, in die Betrachtung, nämlich die Rolle der Türkei, die sozusagen in diesem syrischen Bürgerkrieg bislang, die ist ja sehr, sagen wir mal, divergent. Wie würden Sie die darstellen?
Ja, also das kommt immer auf den Gesichtspunkt an. Man kann auf einer Seite natürlich sagen, dass bevor der syrische Aufstand ausbrach, war die Türkei doch vor allem auch Erdogan sehr eng verbunden mit Assad, also mit dem syrischen Regime. Es gab Freihandelsabkommen und es gab eigentlich eine sehr enge Partnerschaft. Das zerbrach dann im Rahmen des syrischen Aufstandes und die Türkei hat dann eigentlich sowohl sehr viele Flüchtlinge aufgenommen, vor allem Syrer aus Zentralsyrien, arabische Flüchtlinge, hat aber dann vor allem auch immer wieder die Freie Syrische Armee unterstützt, das tun sie bis heute und hat auch de facto waren die Flüchtlingslager, die es in der Türkei gegeben hat und immer noch gibt, auch zum Teil Ausbildungslager der FSA-Einheiten und spätestens wenn wir an die Schlacht um Kobane denken und an den Kampf der Kurden und an die Art und Weise, wie die Türkei versucht hat, Antikurdenpolitik und Syrienpolitik zu machen, muss man sagen, dass die Türkei sowohl die IS am Anfang sehr unterstützt hat, am Ende dann nicht mehr so und auch dafür gesorgt hat, dass dieses kurdische Gebiet in Nordsyrien, wo ja ein Teil Afrin jetzt angegriffen wird, immer wieder destabilisiert wird. Darüber hinaus versucht die Türkei, im Rahmen ihrer Regionalpolitik sich als hegemoniale Kraft zu konstituieren und jetzt auch die Friedensgespräche mit Syrien, mit Russland und mit dem Iran da sozusagen als gleichwertiger Player aufzutreten. Also das heißt, die Türkei ist längst nicht mehr nur ein willfähriger NATO-Partner, wie das vielleicht früher mal war, wo man sagen konnte, alles, was in der Türkei passiert ist, an Militärputschen, an Repressionen, an allem, was sozusagen das Problem war und was die türkische Demokratie immer wieder unterlaufen hat und zerstört hat, war doch mehr oder weniger in Absprache mit den Amerikanern oder vielleicht sogar der NATO selbst. Das hat sich radikal geändert und wenn man sich die ganze Rhetorik von Erdogan anguckt, dann hat er neo-osmanische imperiale Gedanken und möchte die Türkei zu einer wirklichen hegemonialen Kraft im Nahen Osten machen und vielleicht auch als der wichtigste islamische Staatsführer auf der Welt gelten. Ob ihm das gelingt, das sei dahingestellt.
Ja, auf so eine Art Ausblick kommen wir später noch zu sprechen. Vielleicht können wir jetzt mal drauf gucken, welche Auswirkungen denn die türkischen Militäraktionen der vergangenen Jahre auf die Kräfteverhältnisse im syrischen Bürgerkrieg bislang gehabt hat. Welchen Einfluss haben Sie denn erreicht mit dem mit den verschiedenen Ebenen Ihrer Einflussnahme?
Was Sie nicht geschafft haben, das ist ja ganz offensichtlich, das Assad-Regime ist nicht gefallen. Das hat mehrere Gründe. Das hat vor allem den Grund, dass Russland eingegriffen hat, aber auch der Iran massiv mit militärischen Kräften, gerade auch in Aleppo und in Zentralsyrien vor Ort war. Also das hat die Türkei nicht geschafft. Was die Türkei aber geschafft hat, ist, Syrien in ihrem Sinne zu destabilisieren, also nicht im Sinne der demokratischen Erneuerung von Syrien, die ja nun absolut notwendig ist, weil dieses Regime unsäglich ist, sondern im Sinne einer islamischen Destabilisierung. Da hat die Türkei einiges erreicht und sie hat auch die islamistischen Einflüsse, die es am Anfang in der Freien Syrischen Armee nicht gab, also wo das eher Deserteure war, wo das eher selbstbewaffnete Gruppen aus einzelnen Gegenden waren, das hat sie vorangetrieben, zusammen mit den Golfstaaten. Und da hat die Türkei doch einigen Einfluss erreicht. Und sie sind so weit gekommen, dass sie A, über die syrische Zukunft jetzt in irgendeiner Form mitverhandeln können und dass sie B, das ist ja das, worüber wir gerade sprechen, in der Lage sind, in Syrien einzumarschieren und die Kurden anzugreifen. Ohne dass es relevanten Widerstand im Westen oder gar aus Russland geben würde.
Dann lassen Sie uns mal auf diese kurdischen Kräfte blicken, die da angegriffen werden. Die Türkei betont, es würde nur gegen Terrororganisationen gekämpft und die JPG wäre ein Ableger der kurdischen Arbeiterpartei PKK. Was ist die JPG aus Ihrer Sicht? Welche Rolle spielt sie in der Region?
Also die JPG war eine Selbstverteidigungsmiliz am Anfang, die versucht hat, als im Zuge der syrischen Revolution sich die kurdischen Gebiete de facto für autonom erklärt haben und gesagt haben, wir übernehmen hier die Regierung. Wir versuchen sozusagen in dem Moment, wo das syrische Regime abgezogen ist oder abgedrängt wurde, hier eine Form von Selbstverwaltung, demokratischer Selbstverwaltung, nennen die Kurden, das zu etablieren. Das haben sie relativ erfolgreich gemacht. Und dann wurde die JPG doch sehr stark und auch sehr bekannt. Spätestens Stichwort der Kampf um Kobane, weil die JPG tatsächlich die militärische Einheit war, die gegen den IS gekämpft hat, die Kobane befreit hat, die maßgeblich daran beteiligt war, dass das sozusagen das Zentrum des IS-Kalifats Raqqa befreit wurde. Die JPG hat aber auch die Jesiden im irakischen Shingal Gebirge mitgerettet. Das Besondere der JPG ist, glaube ich, dass sie auf der einen Seite tatsächlich wohl gut ausgebildet ist und dass in ihr sowohl Männer wie Frauen kämpfen. Sehr viele ihrer Kämpfer und Kämpferinnen kommen aus der unmittelbaren Region. Das heißt, sie sind sehr verbunden mit den Ortschaften, mit der Region, mit den Familien. Also sie sind keine Söldner, die von irgendwoher kommen, sondern sie kommen tatsächlich aus der Bevölkerung und das macht auch einen Teil ihrer Kampfkraft aus. Und in den letzten Monaten, auch im Zuge der Kämpfe gegen den IS, gerade in Raqqa, hat es auch immer wieder eine engere Kooperation mit den Amerikanern gegeben. Also sind auch ausgerüstet worden, um diesen Kampf zu bestehen, weil der IS war ja bekanntlich relativ gut hochgerüstet, indem sie die damals irakischen Munitions- und Waffendepots geknackt haben, wo ja zum Großteil amerikanische Waffen waren. Das heißt, sie sind da auch unterstützt worden und das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum die Türkei jetzt versucht, extremen Druck auf die kurdischen Gebiete in Syrien auszuüben. Was die Nähe zur PKK angeht, ich würde sagen, das ist eine eigenständige Organisation, das ist eine eigenständige Miliz. Die syrischen Kurden sind die syrischen Kurden. Natürlich gibt es eine politische Nähe, das drückt sich zum Beispiel darin aus, dass die syrischen Kurden ähnlich wie auch die Kurden in der Türkei keinerlei nationalen Unabhängigkeitsfantasien pflegen, sondern eigentlich sagen, diese Zeit der nationalen Unabhängigkeit oder auch der kurdischen Unabhängigkeit ist vorbei. Aus taktischen Gründen, das wird sicherlich sehr schwierig sein zu erreichen, aber auch aus grundsätzlichen Gründen. Sie sagen, Demokratie, Selbstverwaltung auf kommunaler Ebene ist das Wichtige. Und da haben sie jetzt auch einige Schritte gemacht. Sie haben ja auch eine zivile Administration gegründet in den drei kurdischen Kantonen, also in Afrin, was zurzeit angegriffen wird, aber auch östlich des Euphrats in Sizire und Kobane. Und da versuchen sie unter Kriegsbedingungen, unter Notbedingungen eine Form von Demokratie zu etablieren, was Geschlechtergerechtigkeit angeht, die Repräsentation von Frauen, aber auch die Repräsentation von Minderheiten, von religiösen Minderheiten, von ethnischen Minderheiten. Das geschieht im syrischen Maßstab, muss man sagen, ganz gut. Und die Kurden haben auch immer gesagt, sie wollen sich da nicht abspalten, sie pflegen keinen Separatismus, sondern sie wollen eigentlich eine föderale Struktur in Syrien, auch eine dezentrale Struktur, um sozusagen auch dieses Machtzentrum, was in Damaskus herrscht, also was auch ein extremer arabischer Nationalismus ist, auch den Kurden gegenüber in Syrien. Also die Kurden in Syrien wurden auch immer unterdrückt und mussten ähnlich leiden wie in der Türkei, auch unter Assad, um das ein bisschen zu knacken und Syrien ein bisschen mehr zu demokratisieren. Das ist so in etwa die Idee, die sie haben. Das Problem, was sie natürlich auch haben, und das zeigt sich wieder jetzt, ist, dass die Kurden eigentlich keine Schutzmächte haben. Also sie sind auch die einzige Kraft, die aus sich selbst heraus sich organisiert. Sie haben keine Schutzmacht, sie haben keine Waffenlieferanten, keine relevanten und sie haben auch nur sehr wenig Fürsprecher zurzeit.
Die Türkei hat ja sozusagen mit dem Kurdenkonflikt, mit dem sogenannten im eigenen Land, viel zu tun. Das ist massiv militarisiert worden, nachdem es eine kurze Zeit der, sagen wir mal, versuchten Ruhe bzw. des versuchten Friedens gegeben hat. Seit einer ganzen Weile und nicht wenige sagen, vor allen Dingen auch aus Gründen des eigenen Machterhalts oder des Ausbaus der Macht von Erdogan, sind die wieder in den Fokus gerückt und werden innerhalb der Türkei bekämpft. Jetzt haben wir den Eingriff in Syrien gegen die kurdischen Menschengruppen und Gebiete, aber auch im Irak gab es, im Norden des Iraks gab es den Versuch der Türkei und auch vor fast zwei Jahren gab es einen Angriff, der galt eigentlich offiziell IS-Kämpfern in dem syrischen Gebiet und im Irak, glaube ich. Und die haben damals aber vor allen Dingen, also türkische Militärkräfte haben vor allen Dingen Kurden betroffen in ihren Auswirkungen. Warum, wenn es gar nicht mehr um einen eigenen kurdischen Staat geht, bekämpft die Türkei die Kurden nicht nur im Land, sondern auch außerhalb?
Ich glaube, das hat zwei Gründe. Den einen Punkt haben Sie schon erwähnt. Ich glaube, dass dieser Krieg auch extrem innenpolitische Gründe hat. die Macht von Erdogan in der Türkei scheint grenzenlos, ist aber brüchig. Es gibt eine signifikante Konkurrenz im rechtsnationalistischen Lager. Es gibt eine neue Partei, die İYİ-Partei, eine Abspaltung aus der MHP, die um die 20% Umfragen hat. Erdogan schaut in das Jahr 2019, wo sehr relevante Wahlen für ihn stattfinden, sowohl die Kommunalwahlen wie die letztendlich wirklich wichtigen Präsidentschaftswahlen, die er mit 2/3 gewinnen muss, um dann sozusagen das Präsidialsystem endgültig auch verfassungsmäßig einführen zu können. Diese Wahl wackelt, die ist nicht sicher für ihn und ein probates Mittel in der Türkei war immer, dass wenn es eine innenpolitische Krise gibt, ein Krieg gegen die Kurden sorgt dafür, dass bis auf die kurdische Opposition und wenige linke Parteien das gesamte politische Spektrum sich hinter dem Militär versammelt und sozusagen zusammensteht. Und er versucht sich hier als Kriegsherr zu etablieren. Und er hat auch relativ klar gesagt, um was es jetzt geht. Es geht zum einen darum, er nennt das Terrororganisation, so haben Sie das ja auch in der Moderation zitiert. Es geht zum einen darum, dieses Experiment der demokratischen Selbstverwaltung, von dem ich eben gesprochen habe, in den kurdisch-syrischen Gebieten zu zerstören. Weil das, was dort stattfindet, ist ein Gegenentwurf zu dem, was sowohl in der Türkei zurzeit herrscht. Die ganzen kurdischen Bürgermeistereien im Osten wurden ja alle abgesetzt. Die HDP-Abgeordneten sind im Gefängnis. Also das, was es so an kommunaler Selbstverwaltung, kann man das nicht nennen, aber doch kommunaler kurdischer Eigenverantwortlichkeit in den letzten Jahren in der Türkei gegeben hat, ist ja komplett abgeräumt worden. Die Städte wurden zum Teil, Stichwort Cizre oder Diyarbakir, zerstört. Teile der Innenstadt wurden zerstört. Es gab eine massive Vertreibung, es gab eine massive Remilitarisierung der kurdischen Gebiete in der Türkei. Und jetzt gibt es aber tatsächlich auf der anderen Seite der Grenze Richtung Syrien eine demokratische Selbstverwaltung, wo Kurden Kurden sein können, wo aber auch Araber Araber sein können, wo Christen leben, wo Jesiden leben und die fortschrittlich sind, die progressiv sind, wo die Frauen gleichberechtigt sind und wo die Kurden zeigen können, unter den schwierigen Bedingungen des syrischen Krieges, das ist alles nicht ganz einfach, unter den schwierigen Bedingungen immer bedroht zu sein, dass man sich selbst verwalten kann, dass man kommunale Strukturen bilden kann, dass man progressiv sein kann, dass man nicht islamistisch ist, dass man nicht nationalistisch ist, dass man nicht chauvinistisch ist. Das alles bildet sich dort ab und das ist natürlich eine politische Bedrohung für Erdogan, weil es immer der Gegenentwurf ist dessen, was möglich sein könnte. Das ist das eine. Und dann gibt es noch einen anderen Punkt, den ich doch sehr wichtig finde. Das merkt man jetzt auch, wenn man die Stellungnahmen des türkischen Regierungssprechers hört und auch was so die Ratgeber von Erdogan in den letzten Tagen gesagt haben. Es geht mit nicht nur um die sogenannte Zerstörung einer Terrororganisation, sondern ich glaube, das, was dahinter steckt, und das ist noch viel zu wenig bekannt, ist ein tatsächliches Konzept einer ethnischen Säuberung. Erdogan hat mehrmals gesagt, es geht nicht nur darum, die YPG zu zerschlagen, es geht darum, Afrin seinen eigentlichen Eigentümern zurückzugeben. Was sind die eigentlichen Eigentümer? Er spricht da von turkmenischen Volksgruppen, von arabischen Volksgruppen, von seinen syrischen Brüdern. Er meint vor allem die 3,5 Millionen Syrer und Syrerinnen, die noch immer als Flüchtlinge in der Türkei sind. Und das Konzept ist zu sagen, das ist ein sehr schönes Fleckchen Erde, das ist ein landwirtschaftlich sehr ertragreiches Fleckchen Erde. Afrin, das ist fast unzerstört. Da leben 1 Million Leute, da leben 70% Kurden, da leben Jesiden, da leben Christen. Die kommen weg und dann sozusagen geben wir das sozusagen den arabischen Brüdern und Schwestern zurück, den Flüchtlingen. Die Flüchtlinge können zurückkehren, die Kurden gehen irgendwo hin. Und das Konzept ist hochgefährlich, weil das beinhaltet, dass diese ganzen Leute, die dort leben, und die haben natürlich eine sehr starke Verbindung mit der YPG. Es gibt kaum eine Familie in Afrin, wenn man da jetzt anruft und wenn man Informationen bekommt, die nicht irgendeinen Sohn oder eine Tochter jetzt in Stadtteilkomitees schickt oder die sogar schon Leute in der YPG haben. Wenn diese Leute weg sollen, dann ist das eine ethnische Säuberung. Das haben wir das letzte Mal im Jugoslawienkrieg in Extensio erlebt. Und es geht sozusagen darum, dass diese Ecke Syriens de facto zum türkischen Hoheitsgebiet wird und dort loyale Leute angesiedelt werden. Und das ist etwas, was absolut nicht akzeptabel ist, in keinster Art und Weise. Und das macht auch die Dimension dessen aus, um was es geht. Weil es geht nicht nur darum, dass eine bewaffnete Miliz von einer anderen abgelöst wird, sondern es geht tatsächlich um eine demografische Veränderung dieses kompletten Gebietes. Und das ist nicht akzeptabel und das macht die Dimension dieses Feldzugs aus.
Bleibt eine Frage, also für mich noch eine Frage, es bleiben natürlich mehrere Fragen und Blickwinkel, die wir jetzt nicht in Gänze ausloten können, aber zum Abschluss des Gespräches die Frage danach, warum die internationale Gemeinschaft, wenn man sie überhaupt Gemeinschaft nennen kann, man weiß ja, dass zum Beispiel Russland eine ganz andere Politik in Syrien und in Bezug auf Syrien fährt als die USA, aber die JPG war ja zumindest ja an der Seite der USA als ihre Verbündeten zu betrachten, auch von ihnen unterstützt, mit Waffen nicht zuletzt. Und ich glaube, auch aus Deutschland sind Waffen dorthin geliefert worden. Wieso ist da jetzt Stille in Bezug darauf, was die Türkei in Syrien, im Norden Syrien vorantreibt?
Ja, das ist eine gute Frage. Da muss man auch wirklich drüber reden. Das ist bitter und das ist schäbig und das ist wirklich, es ist zutiefst unappetitlich und niederträchtig, was der Westen, was die Großmächte, aber auch was Russland gemacht haben. Und es bestätigt etwas, was die Kurden sozusagen, wenn es eine Weisheit gibt, die die Kurden immer wieder seit fast 100 Jahren mit sich herumtragen, dann ist es, wir haben keine Freunde außer die Berge. Und es zeigt sich wieder, die Kurden werden verraten. Man lässt sie fallen, man lässt sie gegen den IS kämpfen. Sie waren das Bollwerk gegen den IS, Stichwort Kobane, Stichwort Raqqa. Sie haben wirklich die zurückgedrängt, sie haben die besiegt. Ohne die Kurden hätte es diesen Sieg nicht gegeben. Und jetzt Deutschland liefert weiter Waffen. Es gibt Berichte, dass die Apex-Flugzeuge eingesetzt werden, um das irgendwie mitzukoordinieren. Wir sehen deutsche Panzer, Leopard 2-Panzer in Afrin. Wir sehen, dass neben diesen Leopard 2-Panzern islamistische Söldner stehen, die Al-Nusra Halstücher tragen und islamistische, dschihadistische Gesänge von sich geben. Es gibt von der Bundesregierung nichts. Es ist doch wirklich, es ist doch aberwitzig, dass von der FDP, der Herr Lambsdorff, sagt, das ist ein völkerrechtswidriger Krieg, aber Sigmar Gabriel sagt gar nichts. Die Linke hat es natürlich jetzt auch gesagt, das ist richtig und gut und sie ruft auch zu Aktionen und Demonstrationen auf, aber von der Bundesregierung gibt es gar nichts. Und die NATO hat gestern eine Pressekonferenz gemacht in Ankara und hat auch im Prinzip gesagt, macht weiter, es ist eure Sicherheit ist in Gefahr, es geht um Terrorismusbekämpfung etc. pp. Heute soll es ein Telefongespräch zwischen Erdogan und den USA und Trump geben. Die USA haben Besorgnis geäußert, aber auch noch nicht wirklich mehr. Und ich glaube, die Kurden werden verraten bzw. werden fallen gelassen, weil es um einen NATO-Partner geht, weil es um größere Fragen von Hegemonialeinfluss geht, weil die Kurden ihre Schuldigkeit getan haben. Sie haben den IS besiegt und sollen sich jetzt sozusagen wieder in Syrien unter das Regime, was nicht verloren hat, einordnen oder sich sozusagen mit der Türkei arrangieren. Und das ist in jeder Hinsicht eine zutiefst korrupte Außenpolitik, die in keinster Weise an Fragen der Menschlichkeit, an Demokratie oder Freiheit interessiert ist, sondern tatsächlich nur an Macht und Kontrolle. Und es wird auch ein großes Problem geben, weil dort leben 1 Million Leute. Und wenn es tatsächlich so sein sollte, dass es der Türkei gelingen würde, bis nach Afrin-Stadt zu kommen, was ich eher für ausgeschlossen halte, aber ich weiß es nicht genau, dann müssen sie den ganzen Flecken Erde zerstören und werden auf einen massiven Widerstand treffen. Aber wenn es ihnen gelingen sollte, dann wird es 100.000 Flüchtlinge geben. Wo gehen die denn hin? Die gehen doch nicht in die Türkei. Die Jesiden gehen doch nicht in die Türkei. Da sind irgendwie 15.000 Jesiden. Teil von denen ist aus dem Shingal nach Afrin geflohen. Die gehen doch nicht in die Türkei. Die gehen doch nicht sozusagen. Die haben Todesangst vor diesen islamistischen Söldnern, die da zurzeit mit der türkischen Armee aufkreuzen. Die Christen, die gehen nicht in die Türkei. Die gehen auch nicht nach Damaskus und nach Aleppo. Das ist zerstört. Wo sollen die hin? Die kommen nach Europa am Ende. Also das heißt, da wird ein Problem geschaffen durch Nichtbeachtung, durch Missachtung, was noch ganz andere Auswirkungen haben kann. Und ein anderes muss man auch noch bedenken, wenn der Westen sich so weiter verhält, wenn er das so missachtet, wenn er die Türkei machen lässt, was sie will, dann wird es auch von kurdischer Seite andere Antworten geben. Weil die Kurden werden irgendwann sich die Frage stellen, was tun wir hier eigentlich? Wir kämpfen gegen den IS, wir versuchen mit Europa Politik zu machen, wir versuchen Demokratie und Menschenrechte durchzusetzen, unsere Bürgermeister werden verhaftet, unsere Selbstverwaltung in Syrien wird zerschlagen, wir werden beschossen. Was sollen wir eigentlich tun? Also wo ist denn unser Platz und welcher Platz wird uns zugewiesen? Und ich glaube, so schrecklich das jetzt ist, was in Afrin passiert, das zeigt aber auch eins, die Kurden sind von der politischen Landkarte nicht mehr zu streichen. Und sie waren ein bisschen die Kellerkinder in Syrien. Aber jetzt sind sie ans Licht gekommen und sie werden nicht wieder weggehen. Und auch die Kurden in der Türkei werden nicht weggehen. Sie werden sich nicht geschlagen geben und es wird über kurz oder lang wird die Demokratiefrage im Nahen Osten entschieden werden müssen. Und ich glaube, dass darin auch die kurdische Frage entschieden wird.